Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Danke, dass dein Wort die Kraft hat, die Seele zu erretten. Und danke, dass diese Errettung jeden Tag passiert, Stück für Stück. Danke, dass mein Geist zu 100% jetzt, heute und hier errettet ist und meine Seele jeden Tag ein Stück mehr errettet wird. Ein Stück mehr näher zu dir kommt. Ein Stück mehr an dich glaubt. Ein Stück mehr Freude empfängt, dich zu loben und zu preisen. Ein Stück mehr in die Freiheit kommt, wo die Finsternis weicht. Von jeder Seele. Danke, Herr. Danke, dass ich jeden Tag mehr in die neue Schöpfung komme und den alten Thomas hinter mir lasse. Danke, Jesus, dass du und dein Geist nicht aufgeben. Danke, dass für dich kein Problem zu groß ist und keine Not zu klein. Danke, Herr, dass du mich durch und durch kennst und trotzdem liebst. Halleluja. Preis sei dir, du bist ein wunderbarer Gott. Wir lieben dich, wir preisen dich und wir beten dich an. Herr, wir haben es letzte Woche gehört, wir beten dich an, wir preisen dich, wir loben dich. Und wir haben Lust an dir, wir haben Freude an dir. Herr, du bist die größte Freude in unserem Leben. Dich zu loben und zu preisen, es gibt für uns als neue Schöpfung nichts Schöneres, als in deiner Gegenwart zu sein. Dir Dank zu sagen aus der Tiefe unseres Herzens. Dich zu loben und zu preisen über jeden Umstand, gut oder schlecht. Halleluja. Herr, wir sind Überwinder, wir leben nicht aus dem Schauen, wir leben aus dem Glauben. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und du sagst, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber mit Glauben sind wir dir ein Wohlgefallen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Halleluja. Und wir überwinden jede Situation, jeden Anschlag des Feindes und all seine Werbeabteilung ist unter unseren Füßen. Halleluja. Wir glauben ihm kein Wort, sondern wir glauben deinem Wort, denn du bist die Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Mann, ich spüre eine Power heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt. Der Lobpreis war wieder, da habe ich Lust, irgendwo mir eine Liege zu suchen und einfach nur in der Gegenwart des Herrn zu bleiben oder ewig weiterzumachen. Halleluja. Aber ich glaube, ich habe auch ein gutes Wort heute für euch. Und heute werden wir uns einen Mann anschauen in der Bibel, der seinesgleichen sucht. Und ich rede mal nicht von Jesus. Jesus ist Number One, dann ist der vielleicht Nummer Zwei. Aber es ist ein bemerkenswerter Mann und ich denke mir schon über 11 Jahre, wann darf ich darüber predigen? Wann ist es dran? Weil es ist ein Mann, der mich immer wieder beschäftigt und immer wieder bin ich sprachlos über seine Weisheit, über das, was er verstanden hat. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich schon eine Vorahnung. Also ich bin's nicht, sondern es geht um König Salomo. Und König Salomo ist echt bemerkenswert. Die Bibel sagt, keiner war je so weise wie er und keiner war je so reich und so mächtig wie er. So, wenn wir der Bibel glauben, dass alles, was sie sagt, wahr ist, gibt es auch bis zum heutigen Tag niemand, der weiser, reicher und stärker und bekannter und berühmter und gesegneter ist als Salomo. Fällt uns schwer zu glauben ein bisschen, hä? Wenn wir an so Bill Gates denken oder Jeff Bezos und andere Leute, ja, dann denken wir, naja, wie soll das irgendwie gegenüber? Aber ihr werdet es noch sehen, was die Bibel uns da zeigt. In 2. Samuel 12, Vers 24, 2. Samuel 12, Vers 24, da ist eine bemerkenswerte Stelle und da heißt es, und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte über den Tod des ersten Kindes, ging er zu ihnen hinein und schlief bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Und der Herr liebte ihn. Und der Herr liebte ihn. Der Herr liebte Salomo. Manchmal ist es für mich schwer zu verstehen, dass es Menschen in der Bibel gibt, wo Gott sagt, ich hasse ihn. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Im alten Bund, unter dem Gesetz, gab es Menschen, die Gott gehasst hat. Das ist eine Aussage. Aber genauso gab es Menschen, die Gott geliebt hat. Und das sah etwas anderes in diesen Menschen, wie das, was wir sehen. Unsere Liebe und unser Hass, der ist manipuliert. Der ist nicht sauber. Der ist manipuliert, vor allem von Emotionen. Wir lieben Menschen, die uns Gutes tun. Und wir hassen die, die uns nicht so Gutes tun. Gott ist völlig unabhängig von dem, was jemand tut. Er liebt oder hasst aus ganz anderen Gründen. Seine Entscheidungen sind rein und heilig, ohne Sünde. Fällt uns schwer zu verstehen, gell? Aber er liebte Salomo. Und es ist wichtig, dass man das sieht, weil ich glaube, wir lesen heute alles aus der Sicht der... Halleluja. Wahrscheinlich bist du da auch dabei. Keiner widerspricht. Nicht wahrscheinlich. Natürlich bist du geliebt. Selbstverständlich bist du geliebt. Und da hast du schon einiges voraus den Menschen im alten Bund. Denn die einen hasste Gott, die anderen liebte er. Was macht er mit der neuen Schöpfung? Die liebt er alle. Die Kleinen und die Großen, die Berühmten und die Unbekannten, er liebt sie alle gleich. Und jetzt gehen wir in 1. Könige 3, ab Vers 3. Und dann bleiben wir eine ganze Weile bei 1. Könige und werden einiges lesen. Und dann führe ich euch zu einem Ziel hin heute in der Predigt. Und ich glaube, das wird euch mächtig segnen. Salomo aber hatte den Herrn lieb. Ein interessantes Gegenspiel. Interessant. Salomo hatte den Herrn lieb. Er liebte Gott mehr als alles andere. Und wenn du Gott liebst, kommt nicht mal ein Blatt Papier dazwischen. Wenn du Gott liebst, hör dir mir zu, passt nichts dazwischen. Deine Frau nicht, deine Kinder nicht und so, was du alles noch aufzählen könntest. Wenn du wirklich Gott liebst, spürst du in deinem Herzen, es ist nichts anderes in Konkurrenz zu der Liebe Gottes. Ist da noch was, darfst dran weiterarbeiten. Darfst du ein paar Dinge auf den Altar legen, bisschen den Weingärtner schnippen lassen. Und das tut er. Und das ist gut so. Weil das Größte, was du in deinem Leben hast, ist Jesus. Ist Gott. Salomo aber hatte den Herrn lieb. Und jetzt kommt was Interessantes. Wenn man etwas aus Liebe tut, ist es viel leichter, wenn man es befohlen kriegt. Und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Weiter, nächster Vers. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach. Hat schon mal Gott mit dir geredet im Traum? Mit mir schon ganz oft. Mit dir auch. Vielleicht kannst du dich nicht mehr erinnern oder hast gedacht, das war nicht der Herr, aber ich bin mir sicher, du hörst es. Bitte, was ich dir geben soll. Wow. Ist es nicht interessant, dass Gott Menschen gerne Wünsche erfüllt, die ihn lieben? Warum? Weil er dich so sehr liebt und sagt, wenn du den Daimler mehr liebst oder den Ferrari oder deine neue Schuhe oder deine Diamantenkette, als mich gebe ich sie dir nicht. Nicht, weil ich dich damit strafen will, sondern weil ich dich davor bewahren will, einen Götzen in deinem Leben zu haben, der dich trennt von meiner Liebe. Und es ist wahre Liebe. Korrekt? Aber wenn Gott weiß und er sieht in dein Herz ist voller Liebe für ihn, erfüllt er dir die Wünsche deines Herzens. Warum? Weil es nie ein Götze wird. Weil Gott ist your first love. Deine erste Liebe. Und sie bleibt es. Amen. Und Gott sagt, bitte, was ich dir geben soll. Ich kenne viele Christen, auch manche Prediger, die darüber predigen und sagen, das wäre toll, wenn Gott mich das fragen würde. Wie naiv. Das macht Gott immer. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand von ganzem Herzen Gott liebt oder nicht. Weil ich sagte, es werden unterschiedliche Antworten kommen. Zwischen dem, der Gott wirklich liebt und dem, der so lala mit Gott geht. Und Jesus und Gott und der Heilige Geist ist nicht der Weihnachtsmann, der uns unsere Wunschliste erfüllt. Überhaupt nicht. Gott ist heilig und er hat ein Ziel und einen Plan mit deinem Leben. Er möchte dich zur Vollendung des Laufs führen, wie Paulus es schreibt. Er sah da einen Läufer, der auf das Ziel zuläuft. Und das Wichtigste für den Läufer ist, mehr noch als dass er der Erste ist, ist, dass er das Ziel erreicht. Stimmt es? Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem Ziel, was vor mir liegt. Und das heißt, ich gucke nicht rechts und links, klatscht der oder zeigt er mir den Stinkefinger. Das lässt sich nicht ablenken von dem Lauf. Er weiß, da ist das Ziel, da muss ich hin. Amen. Und das hat Gott mit uns vor, dass wir das Ziel unseres Lebens erreichen. Und Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Gott liebt es, wenn wir ihm ehrlich sagen, hey, ich traue mir das nicht zu, ich weiß nicht, ob ich das packe, ich weiß nicht, ob ich es kann. Gott wird nie sagen, du Volltrottel, habe ich es nicht gewusst. So wird Gott nie reagieren. Sondern Gott liebt immer ein ehrliches Herz. Ein ehrliches Herz. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Ist es auch unser Gebet als neue Schöpfung?
Herr, ich möchte ein Haus, ein Auto, ein Boot.
Unser Wunschzettel. Ja, ich weiß, den habe ich auch manchmal. Aber geht's Gott um den Reichtum in unserem Leben oder um unser Herz? Die ganze Bibel hat nur ein Thema. Herz, Herz und Herz. Alles dreht sich um dein Herz, das von einem bösen Herz sich ändern muss in ein gutes Herz. Das ist der Weg, Leute. Und ein gutes Herz, ich habe euch schon oft gesagt, dein Herz ist wie ein Filter. Ein gutes Herz filtert alles Böse raus. Und ein böses Herz filtert alles Gute raus. Vielleicht kommst du morgens in die Gemeinde und die Schwester sagt dir, uiuiui, hast du verzubelte Haare. Das wäre aber Zeit, dass du mal wieder zum Friseur gehst. Ein gutes Herz sagt, Herr, ich segne sie, wünsche heute einen tollen Tag. Die hat es nicht so gemeint. Das gute Herz filtert das Böse raus. Aber das böse Herz, da kannst du hingehen und sagen, wow, warst du gestern beim Friseur? Wow, tolle Frisur. Ah ja, ich weiß schon, was die meint. Das meint die ironisch. Das böse Herz filtert das Gute raus. Merkt ihr, wie wichtig es ist, die Herzensveränderung? Die Herzensveränderung ist der Job Nummer 1 vom Heiligen Geist hier auf der Erde. Und es geht nicht anders, Leute. Es geht nicht anders. Denn wer vermag, dies mächtige Volk zu richten? Wo bin ich? 10 Zimmer, gell? Muss mal so ein bisschen helfen. Das gefiel dem Herrn. Diese Aussage gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod. Wer redet so? Die Welt. Die Welt dreht sich nur um ein langes Leben, Reichtum und den Tod der Feinde. Manche Christen leben auch so. O Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Uiuiuiuiui. Okay? Sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Weißt du, dass du das auch bekommen hast? Wann? Bei der Wiedergeburt. Prophetisch geredet. Gott schafft ein neues Volk mit einem neuen Herzen. Und einem neuen Geist, nicht ein steinernes, sondern ein fleischernes, nicht ein todeshartes Herz, sondern ein lebendiges Herz, was für ihn pocht. Amen. Sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Müsst ihr euch mal vorstellen, was Gott zu ihm sagt. Du wirst der größte Mensch auf Erden sein. Keiner war vor dir so groß, keiner danach mehr. Die Ausnahme ist Jesus, das habt ihr begriffen. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Was heißt es für uns als neue Schöpfung? Ist für uns Number One die Satzungen und Gebote halten? Wenn du Gott von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft liebst, erfüllst du das ganze Gesetz. Seht ihr, wie gut wir es haben? Wie leicht es Gott für uns gemacht hat. Alles zu halten. Und wir fallen trotzdem immer wieder. Wie Vanessa vorhin gebetet hat. Dass Gott uns liebt, obwohl er mich kennt mit all meinem Versagen. Liebt er mich trotzdem. Das ist der Burner. Aber die Verheißung gilt auch uns, dass wir ein langes Leben haben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Seht ihr wieder, was hier passiert? Er ist nicht aufgewacht und sagt, ach du grüne Neune, was habe ich denn heute Nacht geträumt? Oh, war ja nur ein Traum, schade. Oh, wäre das schön gewesen, wenn Gott geredet hätte. Er war nicht dumm, sondern er machte sofort den Nagel drauf. Er haut den Nagel rein und sagt, hey, das halte ich fest. Wir machen jetzt eine große Feier. Wir danken Gott, ich gebe ihm Brandopfer. Und wir machen einen Riesenparty, weil Gott mir heute ein tolles Versprechen gegeben hat. Ist es nicht der Burner? Pass auf, 1. Könige 5, ab Vers 9. 1. Könige 5, ab Vers 9. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen und als die Weisheit Ägyptens. Im Osten von Israel, wer weiß, welches Land da ist? Babylon. Babylon ist der Ort, wo die größte Anbetung war der Götzen, der Dämonen, und die empfingen Weisheit von den Dämonen. Sie empfingen die Zahl Pi von den Dämonen. Sie empfingen Baupläne von den Dämonen. Sie befragten die Dämonen. Sie bekamen übernatürliche Weisheit, aber nicht göttliche, sondern satanische. Und dort wussten die Menschen auf der Erde, wussten in Babylon, da geht die Post ab. Versteht ihr, was das heißt? Die im Osten. Und Ägypten, da war das Zentrum der Zauberei. Janes und Jambres. Die machten Bukidibu und den ganzen Mist. Was sagt Gott hier? Deine Weisheit wird größer sein als von allen, die im Osten wohnen und als die Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Eschachiter, Heman, Kalkol. Jetzt werden ganz viele Namen aufgezählt. Ich glaube, das waren damals die Superstars. Wenn du eine Weisheit wolltest oder ein Wort oder eine, wird fast sagen Prophetie, aber es ist ja Wahrsagerei, was die betrieben. Wahrsagerei ist die Kopie von Prophetie. Was ist Prophetie? Der ausgesprochene Wille Gottes für dein Leben. Haben wir gerade gesehen oder gelesen. Wahrsagerei ist der ausgesprochene Wille Satans für dein Leben. Da wird nie was Gutes kommen. Und viele machen sich Gedanken und wundern sich, dass die Geister, die sie riefen, nicht mehr loswerden. Gott sagt hier, ich werde dich weiser machen als alle Jungs aus Las Vegas. Siegfried und Roy is nothing against Salomo. Versteht ihr? Die Söhne Mahols, die berühmt waren unter allen Völkern ringsum. Es sind Zauberer und Wahrsager, die berühmt waren und die auch wirklich Dinge empfingen von den Dämonen. Die wissen, was los war. Und Gott sagt, hey, Salomo, du wirst die alle in die Tasche stecken. Die werden gegen dich keine Chance haben. Das ist mal eine Prophetie, hä? 12. Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder.
Mehr als der Dide. Mega.
Das ist mehr als Modern Talking, das Oldschool Talking. Und ihr müsst mal überlegen, was er alles geschrieben hat in der Bibel. Die Sprüche, Prediger, das Hohelied der Liebe. Im Hohelied der Liebe siehst du Jesus. Wo ist mein Geliebter, der durch die Gassen geht, der ist entschwunden. Salomo wusste von der Existenz des Messias. Er sah in Visionen Jesus. Er sah ihn kommen und wieder verschwinden. Es war noch nicht die Zeit. Aber sagte, mein Herz, sehen Sie, ihr müsst mal Hohelied lesen. Das ist mega erotisch, das Buch. Für manche Christen ist das, da stehen Sachen drin, da klingeln dir die Ohren. Aber wenn du verstehst, es geht um Jesus und nicht um eine Frau, da denkst du, was hat der begriffen? Ich habe die Woche gesehen, wo ein Mann entrückt wurde in den Himmel. Ein Geschäftsmann. Und er war auf dem Weg in die Hölle, nicht bekehrt. Seine Frau ja, aber er nicht. Er war bockig, zornig, wie die meisten Männer. Und dann war er auf dem Weg in die Hölle und Jesus hat ihn in den Himmel geholt. Aber er wusste, boah, eigentlich war mein Weg in die Hölle. Und hat Jesus ihn in den Arm genommen. Und da sagte er etwas in dem Interview. In diesem Moment verstand ich, was wahre Liebe ist. In diesem Moment, als Jesus mich umarmte, wusste ich, aha, das ist Liebe. Boah, hat mich das getroffen. Es hat mich volle Kanne getroffen. Dachte ich, ja, das werde ich auch erleben. Du auch? Wenn Jesus dich in den Arm nimmt und du wirst zum ersten Mal in deinem Leben verstehen, das ist Liebe. Das kann dir kein Mensch geben. Nicht mal deine Kinder. Amen. Halleluja. Und er schrieb so viele Lieder und Gedichte und Sprüche, weil es aus ihm floss. Die Liebe Gottes floss aus ihm. Sonst kannst du nichts schreiben. Verbitterte Menschen haben nichts zum Schreiben. Und das, was sie zum Schreiben haben, will keiner hören oder lesen. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an, auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, Gewürmen, von Fischen. Und aus allen Völkern kamen sie zu hören die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Überlegt es mal, vor dem Internetzeitalter, vom Fernsehzeitalter, ist da ein König und die Kunde über diesen König geht über die ganze Erde. Und von der ganzen Erde kommen sie. Krass, oder? Die Weisen aus dem Morgenland, es waren keine Könige, es waren Sterndeuter aus Babylon. Die sahen den Stern und haben gesehen, dieser Stern ist anders als alle Sterne, die jemals waren. Und er zeigt, wohin. Und dann kamen sie zu Jesus und brachten Geschenke. Weise aus dem Morgenland. Was ist das Morgenland? Da, wo die Sonne aufgeht. Im Osten. Amen. Im Westen geht sie unter. Sie sahen das. Und eigentlich suchen diese Leute Jesus. Sie suchen in ihrem Okkulten, suchen sie eigentlich die Liebe. Sie suchen eigentlich den Sinn ihres Lebens. Aber der Teufel benutzt sie für diese Dinge. Alle kamen, um seine Weisheit zu hören. Wisst ihr, durch die Pandemie ist Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, jetzt innerhalb 2 Jahren der reichste Mensch der Welt geworden. Er hat Bill Gates überholt, ich glaube um das 4-fache jetzt, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss noch mal gucken, aber eine gewaltige Summe, und also das kann man in einem Leben gar nicht mehr ausgeben. Und durch die Pandemie hat sich das jetzt beschleunigt. Was Bill Gates in 40 Jahren oder 50 Jahren aufgebaut hat an Reichtum, macht der in 2 Jahren. Und ich habe einen Bericht gesehen über Amazon. Amazon ist der schlimmste Arbeitgeber, den es gibt auf dieser Erde. Es ist ein Ausbeutungssystem. Jetzt haben sie die eigenen Fahrer, fast alles nur Flüchtlinge. Die können nicht viel. Die haben keine Chance, sich zu wehren. Die kriegen einen Hungerlohn, müssen am Tag 10, 12, 14 Stunden arbeiten. Es interessiert kein Mensch. Dort ist die totale Überwachung schlimmer oder mindestens genauso schlimm wie bei der Stasi. Überall in den Hallen, wo die arbeiten, sind versteckte Kameras. Und wenn du eine Minute stehst und guckst, kommt ein Supervisor und gibt dir einen Anschiss. Und dieser Mann, der hat nicht Weisheit. Wenn ich seine Augen sehe, weiß ich, wen ich sehe. Es ist nicht Jesus. Es ist ein anderer. Und dieser Mann, man meint, er hat Weisheit, weltlich. Er hat aber keine Weisheit. Weißt du, was der Herr mir heute Morgen gesagt hat? Schreib dir diesen Satz auf. Weisheit ohne Gerechtigkeit ist Dummheit. Weisheit ohne Gerechtigkeit ist Dummheit, weil Gott sie richten muss. Der wird auch gerichtet werden, wenn er nicht umkehrt. Denn sein Reichtum beruht auf der Armut und der Ausbeutung seiner Mitarbeiter und den Kunden. Echte Weisheit von Gott bringt immer Wohlstand für alle. Es bringt Gerechtigkeit für alle. Ich lese euch den Satz nochmal vor. Weisheit ohne Gerechtigkeit ist Dummheit, weil Gott es richten wird oder muss. Gott muss es richten. Wir sehen diesen Typen und denken, boah, krass, vom kleinen Bücherhändler zum Global Player. Und alles so versteckt, dass er kaum Steuern zahlen muss. Alle Tricks und alle Rechtsanwälte dieser Welt. Aber Gott sieht es. Und Gott sagt, er lacht über diese Leute, denn ihre Stunde kommt. Ihre Stunde kommt. Sie denken, sie beherrschen die Welt. Aber ihre Stunde kommt. Aber Salomo war aus einem anderen Holz. Er liebte Gott. Und wenn du Gott liebst, bist du gegründet, dein Thron ist gegründet auf Gerechtigkeit. Du kannst nicht ungerecht sein, wenn du Gott liebst. Probier's mal, es geht nicht. Ich bin noch nie aus der Gegenwart Gottes gekommen, weder in der Anbetung noch im Gebet oder irgendwie, wenn Gott mir begegnet ist und ich konnte noch irgendjemand bitter sein. Das geht nicht. Das kommt so nach und nach wieder, wenn mein Fleisch merkt, oh, der Thomas ist zurück. Aber wenn ich im Geist bin, in der Gegenwart Gottes, kann ich nicht bitter sein. Ich kann nicht böse sein. Ich kann nicht nachtragend sein. Ich kann nicht verurteilend sein. Es ist unmöglich. Amen. Du kennst die ganze Welt umarmen und hast alle lieb. Dann lässt wieder so ein bisschen nach, aber der Weg ist das Ziel. Alle kamen zur 1. Könige 10, ab Vers 1. Und jetzt kommt was Interessantes. Bärbel hat schon oft vorgelesen, beim Opfer einsammeln, beim Geben. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Finde ich gut. Ich finde es gut. Wenn einer behauptet, ich habe den Geist Gottes, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist so oder das ist nicht so. Das lesen wir jetzt nicht. Ich erzähle die Geschichte. Zwei Huren haben ein Kind bekommen mit 3 Tagen Abstand. Die eine liegt nachts auf ihrem Baby, erdrückt es, es erstickt und morgens wacht sie auf, tauscht das Baby, ihr totes Baby mit dem lebenden Baby der anderen Prostituierten oder Hure aus. Die wacht auf, denkt, ihr Baby ist tot, dann merkt sie, hey, das ist ja gar nicht meins. Dann sind sie vor dem König Salomo und haben gesagt, ey, das ist mein Baby, nee, mein Baby und hin und her. Und beide haben behauptet, es ist ihrens. Ganz Israel war dabei. Dann sagt der König, bringt mir ein Schwert und zerteilt das Baby, dass jeder eine Hälfte bekommt. Auf einmal schreit die eine, nein, gebt es ihr, es passt. Und dann sagt der König, und das ist seine Mutter. Weil was macht Liebe? Lässt los. Und ganz Israel hat eine Woche lang Gänsehaut gehabt vor der Weisheit Salomos. Solche Dinge kommen nicht in ein Menschenherz. Das kommt von Gott oder eben nicht. Und die Menschen haben sich gefürchtet, aber auf eine gesunde Art und Weise vor König Salomo, weil sie wussten, Gott ist mit ihm. Und wir sehen das nachher noch. Kam, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, mit Spezerei, mit Gewürzen und Düften und trugen und viel Gold und Edelsteine. Überlege mal, was sie macht. Ohne ihn jemals gesehen und gehört zu haben, sagt sie, mit dem Typ will ich gut Kumpel sein. Und den beschenke ich jetzt erstmal. Das ist der Hammer. Versteht ihr, was sie macht? Sie gibt ihm Ehre, bevor sie irgendwas geprüft hat. Aber sie weiß, wenn das stimmt, was ich gehört habe, setze ich alles auf eine Karte. Weil weise Leute investieren bei Gott und sie wissen, das ist nicht verloren. Die Dummen investieren in der Welt und halten es Gott vor und denken, das wird mehr. Da geht's verloren, weil er ist der Fresser. Leute, die Geschichte ist der Burner. Da könnte man wochenlang Seminare drüber machen, über jeden einzelnen Satz, da Zeit haben wir nicht. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles. Ich finde es toll, wenn es keine sprachlosen Christen gibt. Das weiß ich auch nicht, Bruder. Ist Gott jetzt nun gut oder nicht? Ja, mal ist er gut, mal nicht. Kommt auf die Tageskondition an, weißt du? Dich mal nicht. Que sera, sera. Nein, der war aus dem anderen Holz. Salomo gab ihr Antwort auf alles und es war dem König nichts verborgen. Es war ihm nichts verborgen. Wer offenbarte es ihm? Gott durch den Heiligen Geist, was er ihm nicht hätte sagen können. Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomo sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen. Seht ihr? Wo der Geist Gottes regiert, ist immer Ordnung, nicht Unordnung. Da ist Ordnung. Und Ordnung ist gut. Im Deutschen liebe ich das Wort Unterordnung. Das ist das größte Problem, was wir in den christlichen Gemeinden haben.
Ich habe auch den Heiligen Geist, Pastor. Was du sagst, das interessiert mich nicht.
Wenn du dich unterordnest, bist du unter Ordnung. Und das Reich Gottes ist ein Königreich und nicht eine Demokratie. Hör mir zu, schwer für uns zu verstehen. Das Reich Gottes ist nicht Abstimmung, wer ist dafür und wer ist dagegen. Es gibt Gemeinden, da stimmen die Ältesten ab, dass der Pastor rausgeworfen wird. Der fünffällige Dienst wird von Jesus eingesetzt, nicht von den Ältesten. Die Ältesten werden von dem Pastor eingesetzt. Im Auftrag des Heiligen Geistes. Versteht ihr, was das heißt? Und das heißt nicht, dass jeder Pastor perfekt ist und alles richtig macht. Da gibt's auch schwarze Schafe. Aber die Grundordnung, die Engel ordnen sich wem unter? Jesus. Und wem ordnet sich Jesus unter? Dem Vater. Da ist nichts unabhängig und ich mach auch mal und Herr segne meine Bescherung. Leute, das ist der Burner. Und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihrer Kleider. Sie war beeindruckt von den Kleidern der Diener. Siehst du, was hier steht? Nicht Sack und Asche, sondern die Diener waren gekleidet, königlich gekleidet. Wenn eine Königin kommt von einem anderen Land und ist beeindruckt von den Kleidern der Diener, dann weißt du die Gesinnung des Königs. Nochmal, Gerechtigkeit ist für alle. Und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn opferte. Seht ihr, was sie sah? Seine Gottesfurcht. Stockte ihr der Atem. Die war sprachlos. Die wusste nichts mehr. Sowas hat sie noch nie gesehen. Wisst ihr, was das bestätigt? Das, was Gott geredet hat. Keiner wie du vor dir, keiner nach dir. Und die, die mit ihm in Kontakt kamen, waren sprachlos. Und sie sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nur die Hälfte hat man mir gesagt, du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Du hast mehr Weisheit und Güter. Was ist besser, Güter haben oder Weisheit? Weisheit. Weil Weisheit bringt immer Güter. Güter, die vererbt werden. Man sagt in Deutschland oder weltweit ist so ein Spruch, der Opa baut's auf, der Vater erhält's und der Enkel macht's kaputt. Ganz oft so. Aber hier sieht man, er war ein Mann der Weisheit und er hatte viele Güter. Denn Weisheit bewahrt die Güter. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Siehst du, was sie sagt? Glücklich die Leute, die um dich rum sein können den ganzen Tag. Ich muss wieder weg, aber die können die ganze Zeit bei dir bleiben. Sehen dich und hören deine Weisheit. Das ist eine Königin. Leute, das ist nicht irgendeine Geschäftsfrau. Sie ist Königin von Äthiopien. Saba. Gelobt sei der Herr, dein Gott. Seht ihr, wo sie weiß, wo es herkommt? Das ist ihr nicht so eingefallen, sondern sie sah, dass Gott ihn segnete und er Gott liebte. Und dann sagte sie, es war nicht ihr Gott, sie hatte andere Götter. Sie sagte, gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat. Ich wünsche mir, dass die Leute, die mit uns zu tun haben, dasselbe über uns sagen. Gelobt sei dein Gott, der mit dir ist, Thomas. Wie auch immer er heißt. Amen. So dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Nicht selbst eingesetzt. Nicht wie unsere Politiker, die Versprechen machen und nach der Wahl wissen sie nichts mehr. Erleben wir das gerade? Nee, wird nie kommen nach der Wahl. Ja, das muss jetzt so sein. So war der nicht. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Leute, das ist eine Aussage über ihn. Sie spricht hier über geistige Dinge, über göttliche Dinge, mehr als über die weltlichen Dinge. Sie hing nicht so sehr am Reichtum. Sie wusste, Weisheit brennt in ihrem Herzen mehr. Sie interessierte sich mehr für Weisheit als für Reichtum. Reichtum hatte sie genug. Wir lesen mal gleich, was die alles mitgebracht hat. Einfach so mir nichts, dir nichts. Da fliegt das Blech weg. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold. Ich habe das heute Morgen mal ausgerechnet, wie viel das ist im heutigen Goldkurs. Was schätzt ihr? Sagt mir mal eine Zahl. 5 Millionen. 100 Millionen? Nee, Milliarden sind's nicht. Also ein Zentner oder ein Talent, da streiten sich die Gelehrten, ist zwischen 36 und 41 Kilogramm. Und es wären beim heutigen Umrechnungskurs bei 36 Kilo 218 Millionen Euro. Und bei 41 Kilo 250 Millionen Euro. Leute, die kommt und schenkt dir 250 Millionen Euro. Einfach so. Da ist das Gewürz noch nicht dabei, die Kamele noch nicht, die Tiere noch nicht, das Silber noch nicht. Das Silber galt damals als Schrott. Silber war nichts wert, das war ein Edelmetall und das, da haben sie ein paar Münzen gemacht. Aber selber, das lesen wir nachher noch, das, ihr müsst ja alles aus dem Wort sehen, nicht was ich euch erzähle. Okay? 120 Zentner Gold. Sehr viel Spezerei und Edelsteine. Edelsteine, alles, Diamanten, Saphire, keine Ahnung, Rubin und wie das Zeug alles heißt. Bringt die einfach mal so mit und sagt, hey Junge, schenke ich dir, weil ich möchte einfach mal hören, was du zu sagen hast. Wärt ihr so drauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, das Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Ich habe Sandelholz in meinem Aftershave, ich liebe es. Ja, das ist mit der beste Duft, den es gibt. Und der König ließ Schnitzarbeiten machen aus dem Sandelholz im Hause des Herrn. Seht ihr wieder, wie Salomos Gesinnung war? Er baut sich nicht einen schönen Palast, er denkt immer zuerst ans Haus des Herrn. Und im Hause des Königs und Harfen und Zittern für die Sänger. Es kam nie wieder so viel Sandelholz ins Land, wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat. Sehen und ernten. Saat und Ernte. Saat und Ernte. Saat und Ernte. Nicht festhalten am Gold. Sie wusste, die Weisheit ist kostbarer als Gold. Heftig, oder? Also wenn ihr im Himmel König Salomo kennenlernt, das wird spannend. Der hat viel zu erzählen. Aber du auch. Wo war man? 13. Danke, Lydia. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außerdem, was er ihr von sich aus gab. Er gab ihr ganz viel zurück. Ich glaube nicht, dass das ein Minusgeschäft war. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Leute, müsst ihr euch vorstellen, wer mit so viel Gold spazieren läuft, der kommt nicht nur mit 3 Mann, der kommt mit einer ganzen Armee. Mit einer ganzen Armee, mit Karren, Wagen, Gold ist wahnsinnig schwer. Der kannst ja nicht da eine Palette Gold da auf so einen Esel karren, da fällt der Karren auseinander und der Esel dazu. Da musst du schon, ne? Das war eine Riesenkarawane. Und jeder, der das sah, dachte sich, oh holla, wie in den Westernfilmen, die Postkutschenräuber, weißt du? Ein paar zu viel, das wird nix. Und die kam da an bei ihm. 14. Und das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr hereinkam, war 666 Zentner. Das ist über 1 Milliarde. Unfassbar viel Gold. Unfassbar. Das war so viel Gold, dass sie aus alle Becher, aus denen sie tranken, waren aus Gold. Er machte aus Gold Tafeln, Platten, und das lesen wir gleich. Die haben sich gedacht, wo soll man hin mit dem ganzen Zeug? Da wird ja immer mehr, das ist ja, Leute, der war so reich, das war unfassbar. Und nur, weil er nicht um Reichtum gebeten hat. Ui, da, wir fühlen uns ein bisschen ertappt heute Morgen, hä? Außerdem, was von den Händlern und vom Gewinn der Kaufleute und von den Königen Arabiens und von den Statthaltern kam, und der König Salomo ließ 200 große Schilde von getriebenem Gold machen. Einfach mal so. So. Dekoration. Für den Palast und einfach mal, mach mal aus dem Gold so 200 Schilde, das sieht doch bestimmt cool aus. Könnt ihr euch das vorstellen? 600 Schekel Gold nahm er zu einem Schild. 300 kleine Schilde von getriebenem Gold, je 3 Pfund Gold, zu einem kleinen Schild. Und der König brachte sie in das Libanon-Waldhaus. Da, wo er so ein bisschen Urlaub macht, am Wochenende, alles aus Gold. Das ist der Burner, oder? Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und überzog ihn mit dem edelsten Gold. Und der Thron hatte 6 Stufen und hinter dem Thron war ein runder Kopf. Und es waren Lehnen auf beiden Seiten am Sitz und 2 Löwen standen an den Lehnen. Und 2 Löwen standen auf den 6 Stufen zu beiden Seiten desgleichen, nie gemacht worden in allen Königreichen. Alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold und alle Gefäße im Libanon-Waldhaus waren aus lauterem Gold. Das ist mal der Burner, ha? Da ist nichts mit Rost. Und jetzt pass auf, denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts. Steht es da? Hammer, oder? Silber war nichts. Ja, wäre bei mir genauso, wenn ich so viel Gold hätte. Lass mich in Ruhe mit deinem Silber. Mann, ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Gold. Alle Vorrätsräume sind voll. Ich mache schon Schilde für mein Waldhaus. Das ist mal Reichtum, oder? Das ist mal Reichtum. Denn der König hatte Tarsis-Schiffe, die auf dem Meer zusammen mit den Schiffen Hirams fuhren. Diese kamen in 3 Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Die wussten gar nicht mehr, was soll man dem Typ noch bringen. Der hat der alles. Ihr könnt euch nicht vorstellen, kein Hollywood-Film könnte das auch mit Special Effects nicht so darstellen, wie das da war. Die Leute, die sind ausgeflippt, wenn Salomo nur einen Satz sagte. Die waren völlig platt, wenn der nur einen Beisatz sagte. So voller Weisheit war er. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Die Leute brachten freiwillig Reichtümer zu ihm. Wir sehen auch gleich, warum. Affen, Pfauen, alles Mögliche, was irgendwie lustig ist. Gab ja kein Fernsehen damals. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und die damalige Welt, begehrte Salomo zu sehen. Die konnten es nicht fassen. Ohne Internet ging das rund um die Erde. Da gibt's einen, da fliegt das Blech weg. Unfassbar. Damit sie an Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Leute, das übersteigt unseren Verstand, oder? Wenn die Bibel nicht lügt, ist das eine Hammergeschichte. Und ich glaube, dass jedes Wort, was hier steht, wahr ist. Und jedermann, sag mal jedermann, brachte ihm jährlich Geschenke, silberne und goldene Geräte, Kleider und Waffen, Spezerei, Pferde und Maultiere. Kannst du dir vorstellen, dass die Leute so begeistert sind von deiner Weisheit, dass die dir alles bringen, was sie haben? Das kann man sich nicht vorstellen. Da würde ich wahrscheinlich stehen mit einer Zeitmaschine und sagen, seid ihr alle bescheuert? Der hat doch schon genug. Sei still. Ich brauche nur einen Satz von dem. Und das meinten die ernst. Und da war Inhalt in seinen Sätzen. Das war nicht heiße Luft. Und Salomo brachte Wagen und Gespanne zusammen. Ich könnte auch sagen Panzer und Kriegsgerät. In der heutigen Zeit. So viel, dass er 1400 Wagen und 12.000 Gespanne hatte. Und er legte sie in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Wisst ihr, was alle Reiche auf der Erde gedacht haben? Leg dich nicht mit dem Typ an. Der ist nicht nur reich, voller Weisheit, nicht nur ist Gott mit dem, Tag und Nacht. Der hat die größte Armee der Welt. Der hat so viel Wagen. Die fahren einmal durchs Land und haben noch nichts angegriffen. Da kommen da immer noch welche. So ein bisschen wie die Chinesen heute, ne? Die haben 100 Millionen Mann permanent als Armee. 100 Millionen. Wenn die kommen, die laufen eine Weile. Wenn die Europa angreifen würden, da wären die schon hinten am Ural, kurz vor Alaska, da würden da immer noch welche laufen. So viel sind es. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Er besaß die größte Armee der Welt. 27. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine. Das ist mal eine Aussage. In Jerusalem gibt es so viel Silber wie Steine. Mach dir mal die Mühe, guck mal so ein Luftbild an von Jerusalem. Da gibt's ein paar Steine. Da gibt's ein paar. Und da war so viel Silber wie Steine. Das muss eine Zeit gewesen sein. Die Leute waren ja nur am Ausflippen. Die waren ja am, da kriegt man sich ja nicht mehr ein. Und alle wollten dahin. Das war das Zentrum der Erde. Jerusalem war das zu der Zeit das absolute Zentrum der damaligen Welt. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Und Zedernholz, so viel wie wilde Feigenbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Kur. Wahrscheinlich waren das die besten Pferde, so Araber. Wisst ihr? Da kostet heute auch so ein Pferd ein paar hundert Millionen. Das waren die besten Pferde der Welt. Die brachten die dem einfach. Und die Kaufleute des Königs kauften sie aus Kur zu ihrem Preis. Da kauften sie welche. Weil die wussten ja nicht mehr, wohin mit dem Geld. Was soll man mit dem vielen Gold? Gott wird langsam langweilig. Komm, kauf mal ein paar Pferde. Und sie brachten herauf aus Ägypten den Wagen für 600 Silberstücke und das Pferd für 150. Dann fuhren sie diese wieder aus an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Aram. Der macht ein gutes Geschäft, war damals schon Handel. Er kauft billig von den Ägyptern und verkauft teuer an die Könige Aram. Versteht ihr? Weisheit. Ist das nicht der Hammer? Haben wir jetzt ein Bild von einem König, der groß ist? Und jetzt stell dir vor, der wäre so wie der Herr Porsche. Der Herr Porsche stellt einen Manager ein und dieser Manager ist der Beste auf der Welt. Und dieser Manager macht, dass Porsche den Umsatz verzehnfacht, verhundertfacht. Was wird Herr Porsche sagen über diesen Manager? Das war das Beste, was ich tun konnte, den einzustellen. Wenn der alles verdoppelt, vervierfacht, verzehnfacht, verhundertfacht, dann ist das ein super Manager. Aber was ist mit dem Sohnemann vom Herrn Porsche? Wie heißt er? Wer weiß es? Wie heißt der Sohn vom Porsche? Danke, Martin. Danke. Weisheit in Karlsruhe. Heidelberg hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Weißt du, was der Herr dir heute Morgen sagt? Wenn du dich nicht als Topmanager fühlst, dann bist du Sohn. Du bist Sohn und Tochter vom Herrn Porsche. Wisst ihr, was ich euch sagen will? Was passiert, wenn der Herr Porsche mit seinem Topmanager Konferenz hat, aber der kleine Sohnemann kommt rein? Was macht der Herr Porsche? Er unterbricht alles, weil der Sohn das Wichtigste ist, was er hat. Wisst ihr, dass wir Söhne sind? Wenn du dich jetzt verglichen hast mit Salomo, mit seinem Topmanager, dann darfst du wissen, dass das, was du hast, die neue Schöpfung, immer wertvoller ist als das, was Salomo hatte. Salomo war nicht die neue Schöpfung. Du bist die neue Schöpfung. Das habe ich noch nie predigen gehört, sowas. Aber es ist die Wahrheit. Du bist mehr als Salomo. Ich sage euch immer und immer wieder, wenn ihr im Himmel ankommt, werden die Leute aus dem alten Bund dich fragen, erzähle mal Guido, wie war das als neue Schöpfung? Martin, wie war denn das? Was, der Heilige Geist hat in dir gewohnt? Was, sowas gab's in deiner Zeit? Jo, ja, wann ging der weg? Gar nicht. Nee, brutal, hör auf. Mann, wir haben Brandopfer gemacht und stundenlang Lobpreis, bis wir ein bisschen was von Gott erlebt haben. Und wie, der Heilige Geist war permanent in dir? Nicht nur auf dir? Komm, sei ehrlich. Doch, das war so. Ja, aber weißt du, mir ging's meistens nicht gut. Ich war meistens depressiv. Ja, mein Leben war auch nicht so. Ich war arbeitslos. Es ging niemand. Ich will nur ein Bild machen. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass die neue Schöpfung weltweit erkennt, wer sie ist. Wir vergleichen uns mit Salomo. Ich kenne nur Predigen darüber, wo ich am Ende raus bin und habe gedacht, ja, der hat's gehabt, ich nicht. Genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Ich habe es und er hat es nicht. Er war nicht die neue Schöpfung. Matthäus 12, 42. Matthäus 12, 42 sagt Jesus etwas Bemerkenswertes. Die Königin vom Süden, wer weiß, wer die ist? die Königin von Saba, die bei Salomo war. Okay? Jesus bezieht sich drauf. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es was? Verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Christus ist mehr als, red mit mir, komm, Christus ist mehr als Salomo. Und Christus in dir ist mehr als Salomo. Ich lüge euch nicht an. Ich sage euch die Wahrheit. Christus ist mehr als Salomo. Ist das nicht der Hammer? Wir müssen aufpassen. Deswegen sage ich immer, wir müssen das Alte Testament lesen aus der Sicht der neuen Schöpfung. Sonst kommen wir durcheinander. Sonst denken wir, ja, der Salomo, das war schon ein toller Typ. Den hat Gott auserwählt. Ja, der einmalig gibt's nicht mehr. Doch, hier, heute, jetzt und hier. Amen. Was war der Erfolg von Salomo? Wer weiß es? Was war der Schlüssel? Die Bitte, um was hat er gebeten? Was war der Schlüssel? Weisheit. Um was geht's uns heute Morgen? Um Reichtum, Gold, Silber, oder? Anerkennung, Ruhm, Waffen? Sag's nochmal. Weisheit. Lukas 2, Vers 40. Ich habe noch 4 Bibelstellen. Das ist jetzt die Sahne auf deiner Torte für heute Morgen. Lukas 2, 40. 2, Vers 40. 40. Wer ist das Kind? Jesus. Das Kind aber wuchs heran, wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Du kannst seinen Namen da reinsetzen. Thomas wuchs heran und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war mit ihm. Amen. Ist das gelogen oder Wahrheit? Halleluja. Und ihr seht, Jesus wuchs heran. Wir dürfen auch wachsen. Jeder Erfolg ist nur ein Gebet entfernt. Das Dumme ist, dass wir dem Teufel zuhören und denken, oh, ich muss erst, ich muss erst, ich muss erst. Oft treffe ich Christen, vor allem aus bestimmten Denominationen, die sagen, bevor ich zu Gott kann, muss ich erst gut werden. Na, viel Spaß. Ich kann dir jetzt schon sagen, das wird nie was. Richtig? Wenn du denkst, und das ist Religion, es ist die Lüge vom Teufel, und deswegen sage ich immer, Religion hat mehr Menschen in die Hölle gebracht als die Sünde. Glaub es mir. Jesus ist für die Sünde gestorben. Da hat er eine Waffe gehabt, aber gegen die Religion ist es schwierig. Wer hat Jesus letztendlich gekreuzigt? Nicht die Sünde, die Religion. Die Pharisäer, die gedacht haben, sie sind besser als Jesus, weil sie religiös sind. Religion ist die größte Lüge und der größte Betrug in dieser Welt. Bis zum heutigen Tag, auch bei Christen und manchmal sogar bei wiedergeborenen Christen. Lukas 2, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, Gnade bei Gott und den Menschen. Wenn wir zunehmen an Weisheit bei Gott und von Gott kommt's und bei den Menschen. Die Menschen sehen deine Weisheit. Wenn du mit Gott bist, und das bist du, kannst du die Weisheit Gottes empfangen, mehr noch als Salomo. Und die Menschen um dich rum werden staunen über deine Weisheit. Sie werden sich fragen, woher weiß der das? Die werden wie damals mit den Jüngern sagen, die waren doch auf keiner Schule, die sind doch ungebildet. Du hast kein Abitur, du hast nicht studiert, woher weißt du das? Meine Quelle ist ganz oben. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsbibelstellen, Kolosser 2, ab Vers 2, Ende Vers 2, Kolosser 2, 2. Und das ist fast wie ein Befehl, es ist eine Aufforderung. Das ist das Coole, was uns die Bibel hier sagt. Zu erkennen, wir lesen den letzten Teil, zu erkennen das Geheimnis Gottes, zu erkennen das Geheimnis Gottes. Ein Geheimnis Gottes ist immer ein Geheimnis, weil es für eine bestimmte Gruppe ist. Okay? Es ist wie eine Geheimschrift. Die kann nur der lesen, der die Schrift kennt. Die Geheimnisse Gottes in der Bibel sind nicht für jeden, die sind für seine Kinder. Die sind für seine Leute, sind die Geheimnisse Gottes. Zu erkennen das Geheimnis Gottes, das, wer ist eine Person? Christus. Nicht dahin und dorthin und der legt mir die Hände auf und wenn ich da war, dann geht's mir besser und wenn ich auf der Konferenz war und wenn ich hier, Leute, all das ist wieder Religion. Wenn du denkst, es gibt einen Ort auf der Welt, der geheiligt ist oder eine Person, die heilig ist, vergiss es. Christus lebt in dir. Und der Teufel tut alles, dass diese Wahrheit in den christlichen Gemeinden nicht hervorkommt. Sondern dass es immer ein Stufensystem ist. Und was baute der Pharao? Pyramiden. Und diese Pyramiden sind nicht eine Grabstätte in erster Linie, sondern es ist Satans System. Oben ist Satan und nach unten kommen alle Doofen. Bei Gott gibt es keine Pyramide. Wir sind alle auf Augenhöhe. Gott hat keine Lieblingskinder, er hat nur Lieblingskinder. Und wenn du nicht aufpasst in religiösen Gemeinden und Kirchen, ist das Pyramidensystem wieder drin. Und manchmal siehst du es ganz oben über dem Altar. Ist immer noch die Pyramide mit dem allsehenden Auge. Das ist nicht das Auge Gottes. Es ist Auge Satans. Genauso wie auf dem Dollar. Satan hat ein Pyramidensystem. Und wenn ihr nicht aufpasst, das ist Hierarchie. Ganz oben die Leiter, dann die Ältesten, dann da. Wisst ihr, was Jesus und Paulus sagen? Wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Nicht wie der Papst auf seinem goldenen Thron und seinem goldenen Gewand und alle kommen das Händchen küssen. Das hat mit Dienen nichts zu tun. Das hat mit gedient werden zu tun. Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen, dass mir gedient wird. Ich bin gekommen, euch zu dienen. Und am Abendmahl sagt er, ich wasche eure Füße. Und Petrus sagt, das machst du bloß nicht. Warum sagte er dies? Weil Religion dir sagt, ich bin unwürdig, ich bin ein Wurm. Was sagt Jesus als Antwort? Petrus, wenn du es nicht zulässt, bist du meiner nicht würdig. Jesus wäscht uns die Füße, damit wir anderen die Füße waschen. Amen. Das ist eine ganz andere Gesinnung. Eine ganz andere Gesinnung. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers. Und das ist der Schlüssel für dein Leben. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, wenn du heute Morgen denkst, bei mir könnte es noch ein bisschen an Weisheit mangeln, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Wenn es jemand unter uns an Weisheit mangelt. Wir machen nicht Gruppen. Die einen dafür, die anderen dagegen. Die einen für Impfung, die anderen gegen Impfung. Leute, das ist das dümmste Zeug, was es gibt. Wir haben einen Gott und er hat die Weisheit. Und wenn du Weisheit brauchst, frag ihn. Amen. Ich war auch bis zum August Impfgegner. Komplett. Und dann hat Gott den Schalter umgelegt. Wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, hätte ich nicht zum Musical können, ich hätte Mallis nicht besuchen können, ich könnte jetzt nicht in die Schweiz, ich könnte nicht. Ich sag nicht, die Impfung ist gut. Ist nicht die Botschaft. Habe ich nie gesagt. Aber ich weiß Gottes Weisheit. Und er weiß, was er mit mir vorhat, und er lässt sich von der Impfung nicht aufhalten. Amen. Habt ihr das verstanden? Wir streiten nicht dafür, dagegen. Das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Ich sehe es gerade in der Christenheit heftig. Das steht nicht im Wort. Wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Das tun wir jetzt praktisch. Werden wir praktisch? Bitten wir ihn? Sollen wir abheben vom himmlischen Konto? Hineintreten in unser Erbe? Erkennen, wer du wirklich bist? Mehr als Salomo? Könnt ihr euch an die Predigt erinnern? Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer. Und Jesus selber sagte, Johannes der Täufer ist der Größte im Alten Bund, nicht Salomo. Johannes der Täufer ist der Größte im Alten Bund. Und Jesus sagt, der kleinste Wiedergeborene ist größer als der Allergrößte im Alten Bund. Leute, das ist der Oberhammer. Wenn wir das verstanden hätten, würden Christen nicht mehr sagen, wenn ich nur zur Zeit Jesu gelebt, wenn ich nur bei Salomo oder beim David oder bei Mose. Mann, da hättest du keine Minute überlebt, weil wir sind Weicheier heute. Die Leute früher waren harte Jungs. Wir sind Weicheier, Warmduscher. Ist so, die Menschheit verweichlicht immer mehr. Ich glaube, jeder von uns kann das Gebet beten. Steh mal auf, machen wir einen Stand, steh mal auf im Glauben und beten wir zusammen. Sagen, Vater, ich bitte dich heute Morgen um Weisheit. Komm, bet's laut. Vater, ich bitte dich heute Morgen um Weisheit. Ich bitte dich, dass du mir Weisheit gibst. Ich habe Mangel an Weisheit. Und du sagst, wer dich bittet, dem gibst du gerne. Und ich trete hinein heute Morgen in mein Erbe. Ab heute an bin ich voller Weisheit. Ich sage die Weisheit Gottes, werde von nun an mein Berater, werde meine Straße sein, meine Schienen und mein Wasserweg. Egal wo ich bin, die Weisheit Gottes wird mich nicht verlassen. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Wow, Halleluja.